die Presse. Eine Brille, die alles sieht, was ihr Träger sieht. Kopfhörer, mit denen wir vielleicht auch bald filmen können. Und ein Prozess in den USA, der den Konzern Meta mehr als $1 Billion kosten könnte, weil nämlich ein früherer Manager unter Eid ausgesagt hat, man könne Mark Zuckerberg, dem Gründer von Meta, einfach keine Kinder anvertrauen. Man muss natürlich sagen, smarte Brillen sind längst keine große Neuigkeit mehr und auch kein Nischenprodukt. Sogar ein österreichischer Bürgermeister hat vor einigen Wochen mit seiner Datenbrille für Wirbel gesorgt. Ja, parallel dazu verhandelt jetzt eben seit einigen Tagen ein kalifornisches Gericht über die Frage, ob Social-Media-Konzerne wissentlich in Kauf genommen haben, dass ihre Plattformen vor allem Kinder abhängig machen. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Barbara Steinbrenner. Sie ist Tech-Expertin der Presse. Das ist, was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast unserer Zeitung. Ich bin Anna Wallner, eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts. Und wir legen gleich los nach der kurzen Werbung.
Willkommen zur Gesundheitsminute, Ihrem kompakten Wohlfühlimpuls für unterwegs oder zu Hause. Wenn wir an Diabetes denken, denken viele an Übergewicht oder ungesunde Ernährung. Doch Typ-1-Diabetes hat damit nichts zu tun. Es ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen angreift und zerstört. Die Entstehung beginnt oft schon Jahre vor den ersten Symptomen, völlig unbemerkt. Was viele überrascht, bis zu 90% der Betroffenen haben keine nahen Verwandten mit dieser Erkrankung. Typ-1-Diabetes kann also jeden treffen. Häufig wird die Diagnose erst gestellt, wenn der Blutzucker bereits gefährlich hoch ist. Dabei lässt sich die Erkrankung schon im frühen, symptomlosen Stadium durch einen einfachen Bluttest erkennen. Mehr Informationen finden Sie unter testfortype1.com/at.
Hallo Babsi, schön, dass du heute da bist.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über Meta reden, vor allem über einige Themen, die dort aufgepoppt sind in den vergangenen Tagen und Wochen. Und wir starten mit einem vermeintlich soften Thema, nämlich mit den gar nicht mehr so neuen, aber jetzt wieder mehr in aller Munde seienden Smart Glasses oder smarten Brillen, die Meta produziert. Ganz am Anfang fangen wir mal damit an, was kann so eine smarte Brille, was mein Handy nicht kann?
Es gibt dir die Hände wieder frei. Im Prinzip, also man hat die meisten Technologien einfach in der Brille verbaut, kann jetzt Szenario Städtetrip sein, man geht durch unbekannte Straßen, kann sich den Weg ansagen lassen, kann sich Informationen zu Gebäuden und Denkmälern einblenden lassen und hat dabei die Hände frei für ein gutes Eis im Sommer oder einfach, um die Hände frei zu haben und sich gescheit bewegen zu können.
Aber die Steuerung läuft dann nur über Voice oder auch mit einem...
Über Sprache oder auch teilweise über das Handy.
Wie man, also das brauche ich dann doch wieder.
Naja, es muss eben mit etwas verbunden sein. Klar. Also die gesamte Technik dafür wäre es zu schwer.
Ja. Und das, weil du sagst, vorlesen lassen oder eben Tipps geben lassen, das geht quasi über ein kleines Mikro beim Brillenende oder beim...
Primär sind es visuelle Einblendungen, die du dann wirklich auf die Brille, auf die Innenseite kriegst, ohne dass es dein Gegenüber aber sieht, dass du dir gerade Dinge einblenden lässt. Was auch jetzt für unsere Profession in einem Interview sehr angenehm sein kann. Man redet mit dem Gesprächspartner, kann ihn auch wirklich in die Augen schauen und kriegt aber seine Fragen, die vorbereiteten, auf die Brille und muss nicht immer wieder runterschauen.
Okay. Ich habe schon gesagt, es ist nicht ganz neu, aber es ist jetzt wieder groß Thema. Warum?
Also 2023 hat Meta, also Facebook, Instagram, WhatsApp, dieser Konzern von Mark Zuckerberg, mit Ray-Ban, dem bekannten Brillenhersteller, seine ersten Smart Glasses vorgestellt. Jetzt möchte man sagen, 2023, warum ist es jetzt 2026 die große Aufregung? Weil es einfach ein größeres Publikum mittlerweile erreicht hat.
Das ist ein guter Punkt. Weiß man, wie die Absatzzahlen sind? Wie viele Menschen kaufen sich so eine Brille und was kostet so eine Brille?
Also seit 2023 und Facebook, also Meta veröffentlicht diese Zahlen nicht, aber es gibt Schätzungen zwischen 25 und 30 Millionen Stück.
What? Und wirklich? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Jetzt über die 3 Jahre und man muss auch dazu sagen, dass Meta sich auch ein bisschen Zeit gelassen hat, um das international auf den Markt zu bringen, weil wir hier in der EU schon auch einen geschützten Raum mit der DSGVO, also mit der Datenschutzgrundverordnung haben. Gewisse Dinge müssen die Unternehmen, internationale Unternehmen vorher klären, bevor sie in der EU starten können.
Hm. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass es schon so viele sind. Was den Preis, verrätst du mir denn noch ungefähr? Wo bewegen wir uns da?
Bei den $400, je nach Generation und
Ausstattung. Also sehr ähnlich wie bei einer Smartwatch zum Beispiel, muss man sagen. Bei einer mittelpreisigen.
Ja,
geht natürlich immer auch mehr. Okay, es gibt ja auch da schon erste Fälle, wo es zu Problemen geführt hat, die Nutzung einer solchen Brille, auch zum Beispiel bei uns in Innsbruck, aber darum geht es halt nicht genau, sondern ich frage jetzt dich, du hast die DSGVO schon angesprochen, natürlich ist das alles auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern heikel juristisch. Wo verläuft denn da jetzt die Grenze, dass so eine smarte Brille ein durchaus praktisches Helferlein ist, wie das, was wir zu Beginn besprochen haben, und wo geht das aber schon in Richtung Überwachung und wirklich grobe Datenschutzproblematik?
Es ist ja auch spannend, dass wir so nicht weit zurückliegende Geschichte wieder am Tisch liegen haben und wir alle wissen, dass wir nicht ausreichend aus der Geschichte lernen. Google hat bereits vor 14 Jahren seine erste smarte Datenbrille vorgestellt, die Google Glasses, unter einem riesen Brimborium auf der Google I.O. Sergey Brin hat sich im Fallschirm mit den Datenbrillen runter aus dem Flugzeug geschmissen und diese Aufnahme, weil das können die Dinger nämlich auch, direkt aus dem Blickwinkel, aus dem es der Träger gerade erlebt, aufzunehmen, live zu streamen. Das hat vor 14 Jahren schon zu riesigen Diskussionen und Debatten geführt und zu einem ziemlichen Aufstand in den USA.
Mhm.
Und jetzt sind wir halt mit Meta und Ray-Ban am gleichen Punkt der Diskussion angelangt. Meta hat, muss man dazu sagen, es hat Google dann auch mit einer zweiten und dritten Version, glaube ich, nochmal versucht, dass so ein kleines Lamperl aufleuchtet, wenn gefilmt ist. Das ist nett, dafür muss man aber halt wirklich nahe vor dem Träger dieser Brillen stehen, um das zu erkennen. Und wir haben die gleiche rechtliche Frage im öffentlichen Raum. Jemand geht mit seinem Handy durch die Straßen und filmt. Das sehen wir aber auch bewusst. Man kann sich wegdrehen, man kann darauf reagieren, kann der Person auch sagen, hör auf. Das ist bei den Brillen halt immens schwer zu identifizieren und fast jeder trägt im Sommer eine Sonnenbrille und da ist dann halt jetzt immer die Frage, werde ich gefilmt? Ist es so eine Brille? Bin ich noch im öffentlichen Raum so anonym, wie ich es gerne möchte?
Ja, und da muss man gleich ganz konkret fragen, ich meine, die Frage ist nicht so schwer zu beantworten, darf ich mein Gegenüber mit so einer Brille filmen?
Nein.
Genau, wobei das eben genauso ist, wie du schon sagst, mit anderen Devices, an die wir uns heute schon gewöhnt haben. Was wurde aus der Google Glass vor 14 Jahren so aufwendig gelauncht von Sergey Brin und dann?
Ist sie in der Versenkung verschwunden und die Weiterentwicklung wurde gestoppt, einfach auch, weil es damals dann wirklich dazu geführt hat, wo wir jetzt auch wieder sind. Kinos verbieten sie aus Angst, dass Raubkopien dadurch entstehen, die dann im Internet landen. Weil man auch nicht weiß, Meta hat auch seine KI, verwendet Trainingsdaten. Man weiß nicht, was mit diesen Aufnahmen passiert. Es öffnet einfach Tür und Raum für Belästigung, Stalking, Überwachung. Und dementsprechend war es bei Google Glass dann eben, dass Lokalbetreiber draußen ein Verbotsschild aufgehängt haben, dass die Leute nicht mit den Brillen ins Lokal durften und teilweise auch wirklich angegriffen wurden. Also es hat dann wirklich zu ärgeren Diskrepanzen geführt.
Die Frage ist, ob wir jetzt schon, an welchem Stand wir jetzt sind, ob das eben die ersten Diskussionen, die es gibt, auch juristische Folgen und so weiter, ob die Gesellschaft heute eine andere ist und sich das nicht mehr so gefallen lässt, dass sie da jetzt eben ihre Privatsphäre verletzt sieht oder ob ihr das jetzt halt einfach das übliche Motschkan, wie der Wiener sagen würde, ist am Anfang und in 2-3 Jahren ist es so ähnlich wie mit den Smartwatches und den Smartphones, hat es dann fast jeder, der sozusagen was auf sich hält. Wie siehst du das? Was siehst du da eher als die realistischere Variante?
Das ist eine sehr schwierige Einschätzung. Das ist ein faustisches Dilemma, würde ich fast sagen. Es sind zwei Seelen, die da in mir schlagen und schreien. Die Hoffnung und die Optimistin und die Naive in mir hofft natürlich, dass das Bewusstsein mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass sich jeder Einzelne und jeder Einzelne die Frage stellt, will ich das? Brauche ich das? Und hat das überhaupt einen Sinn, um so wirklich gesellschaftlich einen Konsens zu finden? Weil ich sage nicht, dass die Technologie per se nicht gut ist oder dass Smart Glasses nicht gut sind. Es gibt genug Szenarien, sei es zum Beispiel in der Forschung auch als digitaler Zwilling zum Beispiel bezeichnet. Angenommen, man steht in einer Fertigungsstätte und das Ding, um zu produzieren, ist gerade nicht funktionstüchtig. Man muss auf den Techniker warten. Der Techniker schaut sich einmal an, welches Ersatzteil überhaupt fehlt. Dann muss man das Ersatzteil wieder organisieren, weil das hat man natürlich nicht mitgenommen. Man kann nicht auf jedes Szenario vorbereitet sein. Setzt man sich eine derartige Datenbrille auf, die dann auch mit der notwendigen Software und Technik bespielt ist, um auf dieses Werkzeug oder auf dieses Produktionsmittel zugreifen zu können, kann man dem Techniker, der entfernt ist, schon einen ersten Einblick darauf geben, was es haken könnte.
Also es soll schon genau, also ziemlich viel Fortschritt bringen,
genau,
und auch für Firmen.
Ja, und es erspart Zeit. Und in manchen Fällen ist es eh ein Einschalten, Ausschalten, da nochmal drücken und es funktioniert vielleicht sogar wieder. Und man hat nicht 4 Stunden Verzögerung und kann direkt mit der Produktion weiter fortfahren.
Ja, das ist jetzt ein sehr positiver Teil, genau, dass es schon was bringt und dass man, also das heißt, du wünschst dir eigentlich, wenn ich dich richtig höre, als grundsätzlich tech-savvy Person,
yes,
dass die Dinge verwendet werden, aber für das Gute und für den hehren Zweck und nicht missbraucht werden.
Ja.
Ja.
Und die Frage, die sich halt wirklich stellt, muss ich im öffentlichen Raum alles filmen oder brauche ich das 400.000. Video mit begleite mich einen Tag in meiner Arbeit auf Instagram oder TikTok, weil der jetzt beim Aufwaschen seine Datenbrille auf.
Was für mich aber interessant ist, ist, dass Meta, bis jetzt habe ich Meta ja nicht mit Devices verbunden. Ist das das erste Ding, das Sie jetzt produzieren? Kannst du mir das?
Nein, also Sie haben mit Virtual Reality Brillen auch schon.
Das stimmt,
schon,
ja, die habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt.
Genau, haben Sie da schon experimentiert. Der Gaming-Markt streitet aber nicht so voran. Das sieht man auch bei der Vision Pro von Apple. Und das ist so ein Zwischenweg, glaube ich, aktuell. Und Ray-Ban ist halt dafür ein wirklich guter Kooperationspartner.
Bloß nicht, sonst haben wir dann das, worüber wir jetzt als zweites reden wollen, nämlich einen großen Prozess, wenn es um Korruption geht. Nein, es geht nicht um Korruption. Bleiben wir bei Meta und den anderen Bereich, den wir besprechen wollen. Da ist nämlich gerade vor wenigen Tagen in Kalifornien ein Mammutprozess angelaufen. Worum geht's da? Das Ganze findet in Oakland statt, einer Stadt in Kalifornien. Ganz knapp erklärt, was ist da der Prozessgegenstand?
Zusammengefasst geht's auch hier um Datenschutz und um die wohl vulnerabelste Nutzergruppe, die wir haben, um Kinder und Jugendliche. Es ist ein Mammutprozess deswegen, weil es 29 US-Bundesstaaten sind, die gegen Meta klagen und in ihrer Klageschrift utopische Summen verlangen. Die werden nicht passieren. Also man wird Meta nicht alle seine Barreserven wegnehmen.
Welche Summe ist das?
Es geht um 1,4 Billionen Dollar. Und das ist nicht dieser typische Übersetzungsfehler. Wir reden wirklich von Trillions im Englischen, also Billionen. Aber auch 200 Milliarden, wovon Experten jetzt ausgehen, dass sie Strafzahlungen leisten werden müssen voraussichtlich, wird ihnen wehtun. Grundsätzlich geht es darum, dass das Geschäftsmodell in Frage gestellt wird. Und es gibt genug interne Untersuchungen und auf diese berufen sich auch die Generalbundesanwälte, nämlich interne Untersuchungen von Instagram, wie die Apps absichtlich so ausgelegt sind, dass man einfach auch schwer einen Ausstiegspunkt wiederfindet. Also Doomscrolling stundenlang drinnen, dass es das Geschäftsmodell ist mit einer Aufregungsspirale, warum natürlich böse Kommentare schneller angezeigt werden und vermehrt angezeigt werden, weil es natürlich Engagement schafft und die Leute einfach dabei bleiben und das halt noch einmal mehr bei Kindern und Jugendlichen.
Es schaut auch so aus, also nicht nur durch diesen Prozess, aber durch den natürlich besonders, durch diese Klage dieser 29 Bundesstaaten, dass man über die Kinder jetzt wirklich merkt, es ist dieses Netzwerk Facebook, mit dem alles begann, 20 Jahre alt, ein bisschen älter sogar schon, 21, dass man jetzt mehr über die Kinder versucht, diesen Hebel des Datenschutzes umzusetzen und das vielleicht auch gelingt. Wie geht denn Mark Zuckerberg mit dem, und nicht nur er, aber er ist natürlich der Kopf, den man damit verbindet, mit diesem Prozess um und mit, also wie ist auch die Argumentationslinie von Meta?
Die Argumentationslinie der Anwälte ist, nee, wir haben nichts Falsches getan. Die Vorwürfe sind überzogen und wir haben ja Schutzmechanismen eingebaut. Mark Zuckerberg selbst hat sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert. Es gab vor ein paar Jahren den Versuch eines kinderfreundlichen Instagrams. Das ist dann aber auch ziemlich schnell wieder eingestampft worden. Faszinierend ist ja, dass er in einem Interview selber auch gesagt hat, dass er seinen Kindern so wenig wie möglich Bildschirmzeit gibt, dass sie kein Social Media nutzen werden dürfen, auch wenn sie im Alter sind. Es ist generell im Silicon Valley, dass sehr viele Social Media und Tech-Unternehmen freimütig zugeben, dass sie ihre Kinder so lange wie möglich davon fernhalten, was ich schon auch spannend finde, diese Diskrepanz. Und was über Mark Zuckerberg gesagt wurde, was ich auch sehr spannend finde, war der ehemalige Manager Bechar, der bereits ausgesagt hat, eine Zeit lang direkt eingestellt war, dann als externer Berater und gesagt hat, dass wenn Mark Zuckerberg etwas zur Priorität erklärt, wurden Berge versetzt. Und im gleichen Atemzug sagt er, als seine Tochter erstmals auf Instagram war und er dann gesehen hat, was da genau passiert bei Kindern, hat er ihm eine Mail geschrieben und nie Antwort erhalten. Also man sieht, wo die Prioritätensetzung einfach liegt.
Dann vor allem lass uns vielleicht ganz kurz zurückgehen, auch in ein, zwei Jahre in die Vergangenheit. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das das allererste Mal am Tisch liegt. Es gab ja dann auch diese Anhörungen von Mark Zuckerberg und alle und anderen vor dem US-Senat 2024 zum Thema Kinderschutz. Es gab auch schon andere zu kartellrechtlichen Vorwürfen und so weiter.
Cambridge Analytica.
Genau, war das erste, 2018, genau. Und man hat den Eindruck, das war damals eine Rieseninszenierung. Man hat ihn da so ja wie vor Gericht, obwohl es nur der US-Senat war, sitzen sehen. Und da gab es so, also auch wenn man zurückblättert ein bisschen in den Artikeln, waren dann so Kommentare wie, er gibt sich zwar reumütig, aber auch sehr selbstbewusst und ein bisschen wie so ein naives Kind.
Ja.
Und da frage ich mich schon, was ist da hängen geblieben von diesen Anhörungen?
Ein Psychogramm von Mark Zuckerberg zu erstellen, ist echt weit außerhalb meiner
Kenntnis. Ich meine, auf die Tatsache des Kinderschutzes im Netz. Also das war ja eigentlich dann groß inszeniert und dabei rauskommen ist nichts, oder?
Genau das. Es ist nach außen hin auch, gerade weil du ansprichst, die Anhörung vom US-Kongress, die ja durch Frances Haugen, auch eine ehemalige Facebook-Managerin und bei Instagram zuständig, die auch diese internen Untersuchungen offengelegt hat mit Instagram wusste es. Mhm. Bei Meta wusste man von diesen Auswirkungen, von den Folgen auf die Psyche von jungen Menschen. Der Profit steht, da steht der Profit weit darüber und da kommt lange nichts. Und auch trotz der Tatsache, Ted Cruz, sie haben Blut an ihren Händen und Mark Zuckerberg dann sehr, also auch szenisch war das großartig, wie er sich umdreht und kaum in der Lage ist, den betroffenen Familien, die dort auch anwesend waren, ins Gesicht oder in die Augen zu schauen. Und dann kam so ein leises, jungenhaftes, es tut mir leid, über seine Lippen. Es ist halt, Taten und Worte sind hier im starken Gegensatz zueinander.
Und ich meine, es ist jetzt nicht für mich ja gar nicht überraschend, dass das alle wussten und dass es klar war, welche Konsequenzen das hat, weil die haben alle so viel, auch Forscher in allen möglichen Bereichen. Und eben, wenn man immer gehört hat, die Silicon Valley Manager sagen selber, dass sie ihre Kinder möglichst weit weg von diesen ganzen Plattformen halten wollen, weiß man ja auch, dass sie sehr genau wissen, was sie da eigentlich tun. Wie geht's da jetzt weiter, glaubst du? Wann wird Mark Zuckerberg selber aussagen? Weiß man das?
Das genaue Datum habe ich nicht, aber insgesamt ist für 5 bis 6 Wochen der Prozess angesetzt und es ist einer der größten, aber insgesamt sind es mehrere tausend weitere Klagen dieser Art, die in den USA anstehen. Und das finde ich halt einfach diesen spannenden Kontrast. Die EU versucht einfach Regeln zu schaffen, Leitplanken zu setzen, sei es jetzt auch die Altersschranke für soziale Netzwerke. Die USA gehen her und sagen mit, so, und wir klagen dich in Grund und Boden. Wenn du es finanziell überlebst, hast du künftig strengere Regeln.
Was heißt das dann für uns alle? Ist auch spannend. Ne? Also für uns heißt es nichts, weil wir sind keine Kinder mehr, leider, muss man manchmal sagen. Aber für unsere Kinder oder unsere Kinder, die wir in unserem Umfeld haben, bedeutet das natürlich dann, dass wahrscheinlich Social-Media-Verbote, die gerade auf politischer Ebene diskutiert werden, entweder leichter umsetzbar sind oder sogar obsolet werden. Das wäre ja eigentlich toll.
Und es wäre nicht schlecht. Und ganz ehrlich, Kinderschutzmaßnahmen, die immer wieder eingebaut werden oder angekündigt werden, wieso müssen es unbedingt Kinderschutzmaßnahmen sein?
Ja,
diese
alle
negativen
brauchen,
Einflüsse machen ja nicht bei einem gewissen Alter Halt. Das ist so, oh, du bist jetzt 35, dein Gehirn reagiert nicht mehr auf diese Dinge und deine Psyche lässt solche Sachen auch kalt.
Ja, wobei das wird halt nicht umsetzbar sein, nicht?
Nein,
mit welchem Schutzgrund würde man Ich meine, ja, natürlich kann man sagen, argumentieren, es schadet uns allen, so wie uns Alkohol schadet oder Zigarettenrauch.
Eben, aber wir haben auf den Zigarettenpackeln Hinweise stehen, wieso dann nicht in Apps dann generell ab einer gewissen Nutzung einmal einen Warnhinweis hergeben und sagen, hey, das ist schon lang.
Vielleicht noch ganz kurz eine kurze Frage an dich, was sollen gerade Eltern, weil es geht jetzt eben ganz konkret bei dem Prozess um Kinder, von all dem mitnehmen, also von dem Prozess und auch dem Wissen, dass sich da vermutlich in den nächsten Wochen schon, wissen wir nicht, schauen wir mal, eine Entscheidung abzeichnen wird, die dann vermutlich auch für uns alle Folgen haben wird. Wie soll man mit den Kindern diese Themen verhandeln? Oder bis zur Brille, bis zur Meterbrille kaufen oder lassen? Zu Weihnachten heuer unter den Christbaum legen oder nicht?
Das ist, man...
Barbara Steinbrenner schaut in den Himmel und sucht nach einer Antwort, weil sie offenbar zu schwierig ist, weil ich...
Nein, ich versuche einen passenden Vergleich zu finden. Eltern schenken ihren Kindern ein Fahrrad, irgendwann einmal auch ein Auto. Bei einem Fahrrad ist es zuerst mit Stützrädern, Mama und Papa, die am Backeltrager hinten festhalten und das Kind begleiten, bis es selbst in der Lage ist zu fahren. Und dann wird noch geübt, mit im Straßenverkehr zu fahren. Und die Eltern kaufen Schutzhelme und Knieschützer und Ellbogenschützer.
Wenn du genau allein als Kind Fahrrad fahren willst, brauchst du einen Fahrradführerschein, später einen normalen Führerschein.
Aber primär setzt es da bei den Eltern an.
Mhm.
Und genau das ist es auch, wenn Eltern ihren Kindern ein Smartphone, eine Smart Glasses oder einfach den Zugang zu sozialen Netzwerken geben, begleitet sie am Anfang. Und was es dann umso wichtiger macht, ist, dass die Eltern sich auch dementsprechend auskennen, wie diese Dinge funktionieren und sie dabei beraten und unterstützen.
Ganz kurze Schlussfrage, weil die hätte zwar vielleicht zuerst einen Anfang zur Brille besser gepasst, aber weil ich deine Texte genau lese. Okay. Du hast vor kurzem erst einen Artikel geschrieben zum Thema, dass es jetzt noch eine andere Entwicklung gibt, nämlich diesmal nicht Meta, sondern Apple. Mhm. Die planen nämlich jetzt offenbar Kopfhörer, also ihre Earpods oder AirPods, mit einer Kamera auszustatten. Und du hast selber gefragt, irgendwie so, what the heck, why?
Ja,
es ist was ist
absurd.
Das für ein Plan?
Dass Facebook, Instagram keinen Deut auf Privatsphäre, Datenschutz legt, das wissen wir.
Schon, ja. Aber Apple meinst du, ist da
Apple
bis jetzt...
Als die DSGVO eingeführt wurde, hat Apple gesagt, wir machen das gleich für alle Nutzer. Technisch schlau und PR-technisch noch besser. Also es gelten die DSGVO-Regeln für alle. Wir haben in Safari eine Anti-Tracking Transparency. Das heißt, du kannst selber entscheiden, wo willst du den Standort zulassen. Du hast sehr viel Mittel in der Hand, um deine Privatsphäre und den Datenschutz aufrechtzuerhalten. Und jetzt gehen sie her und verbauen Kameras in die AirPods, wo eh schon, ich meine, Europa wird das aktuell eh nicht so tangieren, weil es kommt nicht einmal Siri AI wegen Streitigkeiten mit der EU. Aber an sich bin ich wirklich gespannt, ob das jetzt einfach diese Info und diese Entwicklung jetzt einmal so rausgeschossen worden ist, weil unabsichtlich durchgesickert ist, unter Anführungszeichen. Ob sie einfach nur mal einen Testballon starten wollten, was die Reaktion darauf ist.
Mhm. Und wie war die Reaktion so in der Tech-Welt?
Nicht gut.
Okay. Also ist so, wie du das gerade schilderst.
Ja, also vor allem, es soll ja eigentlich diese Kamera nur dafür da sein, dass Siri, der smarte Assistent von Apple, reagieren kann, wenn man zum Beispiel sagt, hey, oh cool, die Kette finde ich toll und dann kann Siri sich das merken und online suchen, also ja.
Aber ich meine, es ist für mich auch technisch interessant, dass so ein kleines Ding wie ein AirPod, das ja eine Funktion erfüllt und die nicht mal ganz zufriedenstellend, weil man, wer weiß, und hin und wieder telefoniert ohne Noise Cancelling, ist es unerträglich, wie viele Nebengeräusche man hört, dass dann da noch ein
ja, da
Ding rein ran soll, wo eine Kameralinse dran ist, ist für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen fragwürdig.
Es ist irre, was sich halt alles ausgeht und es ist halt so die Frage mit, brauchen Geheimagenten und Spione einfach noch wirklich eigenes Equipment oder einen Q, weil...
Das haben dann eh bald alle... So
geht
quasi
in den Apple Store.
So. Okay, liebe Babsi, danke vielmals. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns auf jeden Fall, vor allem wegen der Dinge, die wir gerade in der Mitte der Folge lang besprochen haben, den Meta-Prozess noch einmal hören werden demnächst. Weil ich ausgehe davon, dass du das besonders genau beobachtest. Und ich bin auch wirklich neugierig, wie es ausgeht.
Ich auch. Ich bin sehr gespannt und hoffe auf das Beste.
Das war Was wichtig ist mit Barbara Steinbrenner. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Die drei wichtigsten Texte meiner Kollegin zu dem Thema unserer heutigen Folge und ein Text zur Causa rund um den Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis bald.